Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 1. Einführung in die Psychologie des Urteilens, Entscheidens und Problemlösens. Ein Beispiel. Es war einer dieser typischen Weihnachtsabende. Das Wohnzimmer voll von Verwandtschaft, Weihnachtsbaum und Geschenken. Die Kinder sind quirlig, aufgedreht und aufgeregt wegen der anstehenden Bescherung. Gerade schiebe ich den Braten in die Röhre, als ich das dumpfe Geräusch höre. Es kommt aus dem Wohnzimmer, in dem auf einmal alle Stimmen verstummt sind. Ich kenne das Geräusch. Eines von den Kleinen ist mal wieder gefallen, entweder vom Sofa oder vom Stuhl. Ich warte auf den Schrei und zähle die Sekunden. Je kürzer, desto weniger dramatisch. 1, 2, 3, dann erhebt sich schon ein ohrenbetäubendes Gebrüll im Diskant. Es ist Annabelle. Auch die anderen Stimmen im Wohnzimmer heben wieder an. Naja, so schlimm wird es wohl nicht gewesen sein. Soll ich nicht doch hingehen? Es sind ja genügend Erwachsene im Zimmer. Also entscheide ich, mich weiter dem Braten zu widmen. Da kommt meine Frau mit Annabelle auf dem Arm in die Küche. Wir versuchen, die Kleine zu trösten. Wir fragen, was passiert ist. Aber Annabelle ist in ihrem Geschrei gefangen. Es dauert ungewöhnlich lange. Ist das nun Theater oder hat sie sich wirklich etwas getan? Wir bringen sie hoch in unser Bett. Im Tross ihre größeren Schwestern Paula und Lea, die berichten, wie es passiert ist. Vom Sofa ist sie gefallen. Da gab es wohl ein Gerangel um das Lebkuchenhäuschen auf dem Regal darüber. Annabelle hört nicht auf zu schluchzen. Sie deutet immer wieder an ihre Brust und ihre Schulter. Was sollen wir nun tun? Sie hatte sich schon einmal das Schlüsselbein gebrochen, aber da war sie vom Küchentisch auf den Steinboden gefallen. Das Sofa ist nicht hoch und da ist sie schon 100 Mal beim Spielen runtergefallen. Wir starten eine Zeugenbefragung. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir könnten einfach abwarten und hoffen, dass sie sich beruhigt. Wir könnten versuchen, sie abzulenken. Und jetzt mit der Bescherung anfangen oder für sie ein Brimborium mit Arztkoffer, Pflaster und Verband inszenieren. Auch so etwas hat schon geholfen. Oder sollen wir in die Notaufnahme und das am Heiligen Abend? Da hat meine Frau eine Idee. Unser Nachbar ist ja Orthopäde in einer großen Klinik. Vielleicht könnte der mal drauf schauen. Aber was kann man Ärzten Schlimmeres antun, als sie in ihrer Freizeit mit irgendwelchen Wehwehchen belästigen? Vor allem an Weihnachten. Trotz dieser Skrupel entscheiden wir uns, an seiner Haustüre zu klingeln. Er kommt auch gleich und schaut sich Annabelle an. Seine Miene verheißt nichts Gutes. Es könnte wahrscheinlich doch das Schlüsselbein sein, meint er. Er rät uns, in die Klinik zu fahren. Schließlich entscheiden wir uns zur Fahrt ins Krankenhaus. Die Ärzte diagnostizieren bei Annabelle einen Schlüsselbeinbruch. Urteilen, entscheiden und Problem lösen sind alltägliche Prozesse des Denkens. Ohne sie wären wir nicht fähig, unser Handeln effektiv an die Erfordernisse der Umwelt anzupassen und dabei gleichzeitig unsere Ziele zu erreichen. Die eingangs geschilderte Episode ist zwar nicht ganz alltäglich, aber doch einem der Autoren wirklich passiert. Wir haben sie ausgewählt, weil sie sowohl die charakteristischen Merkmale des Urteilens, Entscheidens und Problemlösens beschreibt, als auch zeigt, wie diese Prozesse im Handlungsstrom miteinander verwoben sind. Abschnitt 1.1 Urteilen. Beginnen wir mit dem Urteilen. Bei diesem Denkprozess wird einem Urteilsobjekt ein Wert auf einer Urteilsdimension zugeordnet. Die Episode beschreibt mindestens 2 Urteile. Bei dem ersten handelt es sich um eine Bewertung der Bedrohlichkeit eines Ereignisses. Der Vater kommt zu dem Urteil, dass das Ereignis, in Klammern Sturz des Kindes, nicht besonders schwerwiegend ist. Seinem Urteil liegt eine Auswahl von Informationen der Umwelt zugrunde. Die Dauer zwischen Ereignis und dem Anheben des Kindergeschreis und die Reaktion der anderen Personen. Hätte es länger gedauert, bis das Kind zu schreien angefangen hat und hätten die anderen Personen auch aufgeschrien, wäre sein Urteil wohl ungünstiger ausgefallen. Interessanterweise spielt die Lautstärke des Geschreis des Kindes keine Rolle. Dies deutet auf seine Erfahrung hin. Wahrscheinlich brüllen die Kinder unabhängig vom Anlass immer so laut sie können. Die Dauer zwischen Anlass und dem Einsetzen des Geschreis hält der Vater hingegen für eine wichtigere Information. Das Beispiel zeigt, dass wir aufgrund unserer Lernerfahrung bestimmte Reize als wichtige und andere als unwichtige Informationsquelle betrachten. Diese Einschätzung ist subjektiv und reflektiert die individuellen erworbenen Überzeugungen der Person. In der Episode wird ein weiterer Urteilstyp beschrieben. Der herbeigerufene Nachbar vermutet, dass es sich bei Annabelle wahrscheinlich um einen Schlüsselbeinbruch handelt. Die Person verbalisiert damit eine subjektive Erwartung. Sie gibt ein Wahrscheinlichkeitsurteil ab. Wieder spielt hier die Lerngeschichte der Person, in Klammern sie ist Arzt, eine große Rolle. Urteile können auf verschiedenen Urteilsdimensionen abgegeben werden. Wir haben hier als Beispiele für Dimensionen Bewertung und Wahrscheinlichkeit kennengelernt. Die Bewertungsdimension kann man sich als eine Skala mit den Endpunkten wie zum Beispiel gut-schlecht, zielbehindernd, zielfördernd oder schwerwiegend unbedenklich vorstellen. Die Wahrscheinlichkeitsdimension könnte subjektiv an solchen Begriffen wie zum Beispiel sicher-unsicher oder immer-nie verankert sein. Natürlich gibt es weitere Urteilsdimensionen. Zeitdauer, räumliche Größe, Vertrautheit, Glaubwürdigkeit sind nur einige Beispiele. Abschnitt 1.2. Entscheiden. Entscheiden bezeichnet einen Denkprozess, bei dem die Person zwischen mindestens zwei Alternativen, in Klammern Optionen, eine Wahl trifft. Im einfachsten Fall kann sie sich entscheiden, entweder eine bestimmte Handlung auszuführen, in Klammern Option 1, oder diese Handlung zu unterlassen, in Klammern Option 2. Dabei verfolgt sie das Ziel, erwünschte Konsequenzen zu erreichen und unerwünschte Konsequenzen zu vermeiden. In der obigen Episode werden drei Entscheidungen geschildert. In der ersten Entscheidungssituation steht der Vater vor der Wahl zwischen zwei Verhaltensweisen, die man pointiert so formulieren könnte. Option 1, den Braten im Stich lassen und sich um die Tochter kümmern. Option 2, die Tochter im Stich lassen und sich um den Braten kümmern. Hier offenbart sich das Wesen der meisten Entscheidungen. Es gibt einen Konflikt zwischen den Zielen der Person. Meist kann man eben nicht alle Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man muss Prioritäten setzen. Durch die Wahl der einen Option geht man den positiven Konsequenzen der anderen verlustig. Um zu einer Entscheidung zu gelangen, muss der Vater das Für und das Wider der Optionen gegeneinander abwägen. Ohne Urteile zu treffen, ist dieser Abwägungsprozess nicht möglich. Bei Entscheidungen werden die Konsequenzen der Optionen im Hinblick auf die Ziele der Person beurteilt. Das Ziel, das Festessen fertigstellen, konfligiert hier mit dem Ziel, das Wohlbefinden der Kinder sicherstellen. Option 1 befördert wahrscheinlich das erste Ziel, Option 2 wahrscheinlich das zweite. Durch Bewertung der Erwünschtheit, der verschiedenen Konsequenzen und der Wahrscheinlichkeit, mit der diese eintreten, kann bestimmt werden, welche der beiden Optionen insgesamt nützlicher ist. Unterstellen wir einmal dem Vater, dass das zweite Ziel, in Klammern Wohlbefinden der Kinder, für ihn oberste Priorität hat. Er bewertet jedoch das Ereignis als eine alltägliche Bagatelle. Zudem hält er es wohl für wahrscheinlich, dass andere Personen helfen werden. Schließlich sind sowohl Erwachsene als auch die größeren Geschwister anwesend. Diese Urteilsprozesse führen dazu, dass das Ziel, sich um das Wohlbefinden der Kinder zu kümmern, in dieser Situation wohl nicht bedroht ist. Damit bekommt der Braten seine Chance. Schließlich droht die Gefahr, dass das Essen missrät, wenn der Vater sich um seine Tochter kümmert. Auch das ist nicht sicher, aber die Wahrscheinlichkeit zumindest besteht. Insgesamt spricht nach diesen Überlegungen und Bewertungen vieles für die Option 1, für die sich der Vater dann auch entscheidet. Ähnliche Prozesse des Abwägens führten wohl zu den anderen Entscheidungen, den Nachbarn herauszuklingeln und die Klinik aufzusuchen. Versuchen Sie einmal, für diese Beispiele die Optionen, die Ziele und die zugrunde liegenden Beurteilungen zu benennen. Abschnitt 1.3. Problem lösen. Entscheidungen setzen voraus, dass Ziele und Mittel zu deren Erreichung vorliegen. Im Beispiel mit dem Braten waren die Mittel zur Zielerreichung, in Klammern die Optionen, nicht nur bekannt, sondern es handelte sich um eingeübte Verhaltensweisen oder Routinen der Person. Der Vater weiß, wie man einen Braten zubereitet und er weiß, wie man weinende Kinder tröstet. Wenn aber die angestrebte Erreichung eines Zieles in Frage steht und man akut über keine Verhaltensweisen verfügt, wie man das Ziel erreichen kann, dann hat man ein Problem. Problem lösen bezeichnet den Denkprozess, der sich mit der Beseitigung dieses Hindernisses befasst. Annabelle leidet nach ihrem Sturz unter starken andauernden Schmerzen. Der Schmerz ist das Hindernis auf dem Weg zum Ziel des Wohlbefindens. Die Eltern wissen aber nicht, was sie tun sollen. Sie verfügen über keine Lösung für diese spezielle Situation. Sie stehen also vor einem Problem. Im weiteren Verlauf der Episode werden wichtige Teilprozesse des Problemlösens illustriert. Die Eltern suchen nach Informationen, um sich ein besseres Bild der Situation machen zu können. Durch Nachdenken, in Klammern N, versuchen sie, mögliche Lösungen zu generieren. Bei den Lösungen handelt es sich um verschiedene Optionen, aus denen später eine ausgewählt werden soll. Dann taucht plötzlich eine mögliche Lösung des Problems auf. Die Eltern haben eine Idee. Das Phänomen der Einsicht oder des Aha-Erlebnisses spielt in der Problemlöseforschung eine wichtige Rolle. Auch in diesem Beispiel zeigen sich die Verknüpfungen zwischen verschiedenen Prozessen des Denkens. Nach dem Auffinden möglicher Lösungen für das Problem schließen sich wieder Entscheidungsprozesse an. Nun muss aus den möglichen Lösungen eine Option gewählt und ausgeführt werden. Abschnitt 1.4 Entwicklungslinien. Die Forschung zu Urteilen, Entscheiden und Problemlösen hat in den vergangenen 50 Jahren viele neue Erkenntnisse zutage gefördert, über die dieses Buch einen ersten Überblick geben möchte. Der Erkenntniszuwachs resultierte auch aus einer Reihe von Wandlungen im Forschungsprogramm. Das Interesse und der Blickwinkel der Forscher veränderten sich. Die Vorstellung über die zu erklärenden Phänomene wurde differenzierter. Während in der Mitte des letzten Jahrhunderts die Kernaspekte des Urteilens, Entscheidens oder Problemlösens im Vordergrund standen, entwickelte sich in den folgenden Dekaden eine Prozessperspektive. Die in der Forschung verwendeten Aufgaben und Situationen wurden komplexer. In zunehmendem Maße wurde Denken als konstruktiver Prozess verstanden. Dieses Buch will auch diese Entwicklungslinien zur Prozessperspektive, zur Komplexität und zur Konstruktion nachzeichnen. Die Entwicklung hin zu einer Prozessperspektive wird besonders in der Entscheidungsforschung deutlich. Bis Ende der 1970er Jahre stand allein die Entscheidung selbst im Vordergrund des Interesses. Man konfrontierte die Probanden dazu mit hypothetischen Entscheidungen zwischen wenigen, in Klammern meist zwei, Optionen. Die Konsequenzen waren meistens Geldgewinne oder Verluste mit unterschiedlicher Eintrittswahrscheinlichkeit. Geldwerte-Unwahrscheinlichkeiten gab der Versuchsleiter den Probanden schriftlich vor. Die Probanden mussten also keine Informationen suchen. Die Alltagserfahrung bzw. Erfahrung spielte keine Rolle, weil die Entscheidungen neu und einmalig waren. Die Entscheidung endete mit der Wahl und führte zu keinen realen Konsequenzen. Dieser Forschungsansatz kümmerte sich also nicht um die Informationssuche, die gedächtnisgestützte Generierung von Entscheidungskriterien, das Lernen nach der Entscheidung, also solche Prozesse, wie sie auch im Beispiel oben eine wichtige Rolle spielen. In den späteren Dekaden, vor allem in den letzten 20 Jahren, rückten diese Prozesse stärker in den Fokus der Forschung. Entscheiden wurde nun als ein mehrstufiger Prozess verstanden. Die Vielfalt der Aufgaben, anhand derer man die Forschung betrieb, erweiterte sich erheblich. In zum Teil recht aufwendigen, computergestützten Verfahren erhielten die Probanden die Gelegenheit, selbstständig Informationen zu suchen. Zum Teil erhielten sie auch Feedback, das heißt Rückmeldungen über den Ausgang ihrer Entscheidungen und konnten so ihre nachfolgenden Entscheidungen auf ihr Handlungswissen gründen. In der Problemlöseforschung hat ebenfalls ein dramatischer Fokuswechsel beim Aufgabenmaterial stattgefunden, nämlich der Wechsel von den einfachen zu den komplexen Problemen. In der Frühzeit der Problemlöseforschung ging es maßgeblich um Denksportaufgaben, bei denen das Ziel klar formuliert war. Seit 1975 hat dagegen ein Boom eingesetzt mit Untersuchungen, bei denen Menschen mit schlecht definierten Situationen, wie zum Beispiel dem Apollo 13-Problem, mit dem Kapitel 12 beginnt, umgehen sollten. Was ist das Besondere an dieser Entwicklung vom einfachen zum komplexen Problemlösen? Mit der Steigerung des Komplexitätsgrades der untersuchten Probleme kommt ein Stück mehr Alltagsnähe in die denkpsychologische Forschung, die damit auch zu denjenigen Problemen Stellung nehmen kann, die die Menschheit nachhaltig beschäftigen, wie zum Beispiel Klimawandel, Folgen der Globalisierung oder Überalterung von Gesellschaften, um nur ein paar der brennendsten Problembereiche zu erwähnen. Natürlich lassen sich auch aus der Untersuchung von einfachen Problemen Einsichten über Denk- und Problemlöseprozesse gewinnen, doch es kommen in den komplexeren Bereichen weitere Einflussfaktoren wie Werte, Lebenserfahrung, persönliche Betroffenheit oder operative Intelligenz zum Tragen, die in den einfacheren Anforderungen meist unwichtig sind. Durch diese Entwicklung hat sich die Perspektive der Problemlöseforschung erheblich erweitert und damit an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen. In der Urteilsforschung dominiert heute eine Sichtweise, die Urteile vor allem als das Ergebnis von, in Klammern, sozialen Konstruktionsprozessen begreift. Das war nicht immer so. Beispielsweise lag der Konzeptualisierung von Einstellungen seit den 30er Jahren häufig das sogenannte File-Drawer-Modell zugrunde. Damit wurde die Idee bezeichnet, dass einmal erfolgte Bewertungen eines Objekts oder einer Person in der Regel im Langzeitgedächtnis abgespeichert werden und bei Bedarf einfach wieder aus der entsprechenden Schublade herausgenommen werden können. Dementsprechend sollten sich Einstellungen über einen längeren Zeitraum als ziemlich stabil erweisen. Spätestens in den 80er Jahren häuften sich jedoch empirische Befunde, in denen ein starker Einfluss des Kontexts auf Einstellungsurteile nachgewiesen werden konnte. Dementsprechend wandelte sich die Vorstellung von Einstellungen hin zu einer Perspektive, die sie als temporäre Konstruktionen begreift. Danach werden sie jeweils aus den zum Urteilszeitpunkt verfügbaren Informationen konstruiert. Welche Informationen verfügbar sind, ist unter anderem durch den Urteilskontext determiniert. So werden Einstellungsurteile über eine Person beispielsweise durch den Vergleich mit anderen, gerade anwesenden Personen beeinflusst, durch die gegenwärtige Stimmung der urteilenden Person oder durch die Ziele, die sie gerade verfolgt. Obwohl in gegenwärtigen zwei Prozesstheorien der Urteilsbildung oft beiden Perspektiven, das heißt sowohl dem Konzept von Einstellungen als stabile Bewertungen als auch als temporäre Konstruktionen Rechnung getragen wird, liegt der Schwerpunkt der heutigen Urteilsforschung vor allem auf dem Aspekt der Konstruktion als wesentlichem Schlüssel zum Verständnis von Urteils- und Entscheidungsprozessen. Abschnitt 1.5: Die Scientific Community und ihre Organe. Die Befunde und die Theorien, die dieses Buch versammelt, stellen eine kleine Auswahl aus einer kaum zu überschauenden Menge an Publikationen dar. Solche Auswahlentscheidungen sind geprägt durch den wissenschaftlichen Hintergrund derer, die sie treffen. Dieser Hintergrund ist immer auch ein sozialer, weil er von der Zugehörigkeit zu einer wissenschaftlichen Gemeinschaft beeinflusst wird. Diese sogenannte Scientific Communities ähneln Familien. Man kennt sich, ist sich über persönliche Zu- und Abneigung verbunden, trifft sich regelmäßig zu großen Anlässen, in Klammern Kongressen, Fachtagungen, zieht den Nachwuchs groß, in Klammern Studierende, Doktoranden, und teilt gewisse Merkmale, die vor allem denen auffallen, die nicht zur Familie gehören. Welches Phänomen man für interessant befindet, die Art und Weise, auf die man Forschungsfragen stellt und natürlich die Techniken, mit denen man versucht, den Gegenstand zu erforschen, sind die bestimmenden Merkmale, die eine Scientific Community ausmachen. Trotz allem Diskurs gibt es hierüber oft einen breiten Konsens. Diese, in Klammern ungeschriebenen, Regeln kennzeichnen den sogenannten Mainstream des Feldes. Sie bestimmen, welche Anforderungen man an gute Forschung stellt, wie man ein Phänomen richtig beforscht und welche Zugänge eher auf grundsätzlichen Widerstand und Ablehnung stoßen. Die Mehrzahl der Forscherinnen und Forscher, die sich mit Urteilen, Entscheiden und Problemlösen bei Erwachsenen befassen, fühlt sich einer Scientific Community zugehörig, die als JDM bezeichnet wird, für Judgment and Decision Making. Zumindest zwei große Fachorganisationen repräsentieren diese Gruppe. Die Society for Judgment and Decision Making in den USA und in Europa die European Association of Decision Making. Viele Forscherinnen und Forscher sind Mitglieder in beiden Organisationen und besuchen die jeweiligen großen Kongresse, das Annual Meeting of the Society for Judgment and Decision Making in den USA und die Subjective Probability, Utility and Decision Making, in Klammern SPUDM Conference, die alle zwei Jahre in einem anderen europäischen Land stattfindet. Dort werden neueste Erkenntnisse in Vorträgen und auf Postern präsentiert und diskutiert. Vor allem auch der wissenschaftliche Nachwuchs erhält auf solchen Treffen die Gelegenheit, Kontakte in der Gruppe zu knüpfen und die eigenen Arbeiten vorzustellen. Die wichtigste Form der wissenschaftlichen Kommunikation findet in Zeitschriften, in Klammern Journals, statt. Diese Zeitschriften können Sie nicht am Kiosk kaufen. Tatsächlich sind sie sehr teuer, da sie in geringer Auflage erscheinen. In der Regel halten die großen Universitätsbibliotheken die wichtigsten Zeitschriften vor. Dabei wird in zunehmendem Maße von Druck auf Online-Versionen übergegangen. In diesen Zeitschriften finden Sie die neuen Erkenntnisse des Feldes in Form von Berichten über Forschungen, theoretische Arbeiten, aber auch Diskurse und Besprechungen neuer Bücher. Wenn Sie sich über neueste Forschungsergebnisse informieren möchten, kommen Sie nicht umhin, in die Zeitschriften zu schauen. Zuerst sollten Sie die Stichworte, die Ihre Fragestellung charakterisieren, in den Suchdienst einer wissenschaftlichen Datenbank eingeben. In der Psychologie wird dies in der Regel die Datenbank PsychInfo sein, die ebenfalls von Bibliotheken zur Nutzung angeboten wird. In Klammern, sie ist nicht im Internet frei zugänglich. Darin finden Sie Verweise auf Artikel in Zeitschriften. Meistens wird eine Literaturrecherche sehr viele Ergebnisse produzieren. Sie müssen also Ihre Suche einschränken, zum Beispiel über das Erscheinungsjahr des Beitrages. Die Recherche zeigt Ihnen die Zusammenfassung der Artikel, sogenannte Abstracts, die meist zwischen 150 und 250 Wörter enthalten. Fast immer sind diese auf Englisch. Und in jedem Fall sollten Sie immer zuerst das Abstract lesen, bevor Sie sich entscheiden, den ganzen Artikel zu studieren. Schließlich suchen Sie ausgewählte Artikel in den entsprechenden Zeitschriften. Folgende Zeitschriften enthalten fast ausschließlich Beiträge zu Urteils-, Entscheidungs- und problemlöse Forschung: Organizational Behavior and Human Decision Processes, Journal of Behavioral Decision Making, Thinking and Reasoning, Judgment and Decision Making, Journal of Problem Solving, wobei die letzten beiden Zeitschriften für jeden frei im Internet zugänglich sind. Natürlich erscheinen Beiträge des Feldes auch in anderen Zeitschriften, die breitere Bereiche der Psychologie abdecken. Dies geschieht vor allem dann, wenn ein Forschungsbeitrag von besonderer Qualität und von Bedeutung für die gesamte Psychologie ist. Beispiele für übergreifende Zeitschriften mit besonders hoher Reputation sind Psychological Review, Klammern, publiziert theoretische Beiträge, Psychological Bulletin, in Klammern, publiziert Übersichtsarbeiten, Journal of Experimental Psychology, General Psychological Science, Journal of Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition,